Wir wollen Schwarze nicht haben. Was? Ich bin schwarz. Du willst, dass ich als bei dir veranstalte, aber du willst keine Schwarzen haben?
Das
Was
sagen
ist
sie
das für eine
manchmal.
Logik?
Warte, das sagen sie manchmal.
Bro, ich bin ehrlich zu dir. Sie sagen mir ins Gesicht, ich will keine Schwarzen in meinem Club haben. Ich habe nichts gegen Schwarze, aber ich will keine Schwarzen.
Was? Willkommen bei Radio Africa International. Du hörst The Black Experience, das ist Rilu Mogachi. Und heute haben wir DJ Prince Harlem hier im Studio. Er ist DJ, Unternehmer und Social Media Experte. Für mich ist dies ein sehr spezielles Interview, denn ich kenne ihn mehr als 25 Jahre. Willkommen, DJ Prince Harlem.
Willkommen, es freut mich noch mehr. Danke, danke für die Einladung und ich freue mich hier zu sein.
Könntest du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Also ich bin DJ Prince Harlem, auch aka Prince Time Harlem genannt, das ist so mein Businessname. Also meine Karriere hat begonnen natürlich als DJ und ich habe mir hier in Wien quasi die Szene aufgebaut mit Hip-Hop und R&B als, ich muss sagen, vielleicht einer der wenigen schwarzen DJs hier überhaupt in Wien. Und ja, ich habe eine 10-jährige DJ-Karriere hinter mir. Und
10 Jahre, die Zeit vergeht.
Ja, natürlich, die ist verrückt, die Zeit. Aber ja, 10 Jahre mache ich das schon und mit dem DJ hat sich ja dann auch das Business entwickelt, das Businessmodell, wo ich einfach reingekommen bin und mit meinem Wachstum als DJ auch mehrere Veranstaltungen dann selber veranstaltet habe und nicht nur als DJ tätig war. Und das hat mich halt trainiert in diesem Businessbereich. Und weil du ja auch Social Media angesprochen hast, das ist alles halt in diesem Raum, in diesem Spektrum drinnen. Deswegen, das ist mal so ein kurzer Begriff von das, was ich so alles mache.
Sehr ja. schön. Ich kenne dich ja schon sehr lange.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, du warst Fußballer und du bist nach New York gegangen und dann bist du zurückgekommen. Auf einmal warst du der DJ.
Genau, genau.
Wie hast du diese Passion gefunden?
Also, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich war in New York auf einer Blockparty. Mein Cousin ist dort ein DJ, er ist aus Brooklyn. Und sie machen im Sommer meistens Blockpartys. Das heißt, alle sind auf den Straßen, es wird gegrillt, es geht von 14 Uhr bis am nächsten Tag 14 Uhr. Also wirklich eine Blockparty in New York. Und mein Cousin ist halt der DJ dort gewesen mit seiner Crew. Und es hat mich einfach fasziniert, wie viele Kulturen einfach in New York zusammenkommen. Wirklich alle verschiedenen karibischen Länder, dann alle Schwarzen dort, das. Es war wirklich bunt gemischt. Und zu sehen, dass mein Cousin die alle gerockt hat mit Emotionen, dass er wirklich die Vibes kreiert hat auf den Straßen von New York, das hat mich ja mal zum ersten Mal beeindruckt. So, wow, was hat ein DJ für eine Macht? Dann hat er gesagt, Harlem. Du schaust die ganze Zeit so zu, willst du mal versuchen aufzulegen? Und ich so, ja, zeig es mir. Und er so, drückst du jetzt diesen Play-Knopf und schiebst den Regler nach rüber und schau, was passiert.
Warst du nervös?
Na, am Anfang gar nicht, weil ich war doch so versteckt und ich wollte versuchen, das System zu verstehen. Aber ich sagte, wo die Nervosität reingekommen ist. Wo er gesagt hat, jetzt drück Play und schieb den Regler rüber. Ich habe das gemacht und die Leute haben geschrien. Und vor ganzer Euphorie, vor ganzer Emotionen konnte ich nur weinen. Ich konnte nur weinen, aber es war nicht so ein Schämen, sondern voller Glück, voller Energie, voller... Und das hat dann für mich die Geschichte geschrieben. Das war dann für mich der Weckruf, okay, das ist meine Passion. Das ist alles, was ich jetzt machen muss. Und ja, mit dem bin ich dann wieder hergekommen.
Also dieses Gefühl, Menschen emotional zu berühren,
genau,
hat dich dann inspiriert,
genau,
diesen Weg zu gehen.
Genau.
Wie war dieser Weg bisher für dich?
Dieser Weg... Es ist mein Alles geworden. Es ist wirklich mein Alles geworden, weil du hilfst wirklich Menschen mit der Musik. Ich sage es immer so, ich komme ja aus der Karibik und ich sage so, ich bin ein Pirat, aber nicht im schlechten Sinne, sondern im guten Sinne, weil ich hole Menschen mit meiner Musik ab und verführe sie in andere Dimensionen, wenn ich das so erklären kann. Das heißt, mein Weg den ich gemacht habe als DJ oder den ich noch als DJ mache, ist, dass ich Menschen so sehr helfen kann, dass sie wirklich eine Veränderung spüren und dass ich das alleine mit der Musik steuern kann. Und das ist für mich das Phänomen von diesem Weg.
Das finde ich sehr interessant, weil für viele ist ja das Fortgehen, man versucht, dem Alltag zu entfliehen. Mhm. Und da kommst du rein als DJ.
Genau.
Das viel Verantwortung, oder?
Viel Verantwortung, aber eine Art Verantwortung, was auch Spaß macht, weil du gehst ja nicht in den Club rein und denkst dir, fuck, wenn er jetzt nicht mich rettet, dann sterbe ich. Oder du gehst ja mit einer Gelassenheit rein. Du gehst ja mit einer Freude rein. Du gehst ja mit einer ganz anderen Präsentation rein, als wenn du um 8 Uhr in die Arbeit gehst. Da bist du ja verkrampft, willst alles korrekt machen. Da lass du dich los. Das heißt, die Musik kann dich schon empfangen. Das heißt, ich kann die Leute viel leichter empfangen als ein anderer Chef, wo du jetzt wirklich steif bist und wirklich konzentriert musst, oder du lass dich ja gehen. Das heißt, du gehst in den Club rein und du lass dich von mir bespielen.
Okay.
Deswegen ist es nicht so, wie du jetzt gerade gesehen hast, so, dass ich muss sie jetzt ankern und ich muss sie freilassen, sondern sie nehmen es eh auf. Egal, was du spielst, sie nehmen es auf.
Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, jetzt gerade, als du dann begonnen hast mit DJing, das war so, wir waren 19, 20 Jahre alt.
Genau.
Und da hast du mir gesagt, das ist nicht wie eine Arbeit. Ich habe einfach nur Spaß.
Yeah.
Du bist jetzt 10 Jahre in dem Business.
Yeah.
Siehst du das nach wie vor nicht als Arbeit, sondern Spaß?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Und das habe ich erkannt, wo wir sicher später dazu kommen werden, in Amerika. Weil in Amerika hat mich meine Frau das echt als Arbeit zu sehen gezwungen. So, Halim, du musst jetzt rausgehen und arbeiten. Aber wo ich das gemacht habe als Arbeit, ist es mir so vorgekommen, geht nichts weiter. So, es geht nichts weiter, es ging nicht weiter.
It kills the creativity.
Total. Und auch den Flow. Auch, dass ich nicht so viel Arbeit bekommen habe, weil ich zum Beispiel 3.000, 5.000 verlangt habe. Und da war ein anderes Feeling, als wenn ich einfach es so mache. Und da ist es einfach dann das Geld zu mir gekommen oder die Aufträge zu mir gekommen, als wenn ich einfach hinausgegangen bin und ich muss da arbeiten, ich will da arbeiten. Deswegen, ich sehe es nach wie vor nicht als Arbeit. Das ist meine Leidenschaft, ich bin dafür geboren. Und alles, was du als Arbeit siehst, ist für mich mehr so, du gehst hinaus und es klemmt dich ein. Für mich ist es mehr so, ich mache es und es kommt zu mir. Und das ist für mich die Beschreibung, dass ich es noch immer nicht als Arbeit sehe.
Das ist sehr interessant, weil Menschen, die sehr erfolgreich sind, machen das ja nicht, weil sie es als Arbeit sehen, sondern machen es, weil sie eine Leidenschaft dahinter haben. So wie Steve Jobs, der Bill Gates und so weiter. All diese Sachen, die machen das, weil es eine Leidenschaft ist.
Ja.
Du bist ja auch schon in vielen europäischen Ländern gewesen, hast viele Aufträge in anderen Ländern gehabt.
Ja.
Als schwarzer DJ.
Ja.
Was sind die unterschiedlichen Erfahrungen, die du in anderen Ländern gemacht hast?
Ja, auch sehr, sehr weit gezogen, weil du musst verstehen, ich bin ja meistens in den anderen Ländern gebucht gewesen, weil meine Frau ja eine Musikerin und eine sehr weltberühmte Musikerin. Wie? Das heißt, ich bin dort True First hat sie. Du musst verstehen, wir haben die ganze Welt beriesen. Und dadurch, dass sie so eine Weltberühmtheit war, sind uns alle mit offenen Händen entgegengekommen. Das heißt, ich habe jetzt nie so richtig was anderes erlebt als offene Hände.
Also gab es keine Unterschiede von der Kultur oder auch vom Publikum?
Oh wie man ja, also wenn, okay, jetzt verstehe ich. Natürlich, das gibt es überall und das macht überall, das macht es eigentlich noch so wertvoll, weil du fliegst in anderen Kulturen hin und sammelst die Musik und sammelst die Energie, die Atmosphäre, die Leute dir geben. Das heißt, es ist überall anders. Überall.
Könntest du mir vielleicht einen Unterschied zwischen Amerika und Österreich oder Osteuropa und Österreich geben?
Okay. Also in Österreich, wie es hier in Österreich ist monoton, sehr monoton, sehr
sie sind immer dasselbe gewohnt. Das heißt, du hast deine Playlist und du spielst sie mal für ein Jahr und du bist okay. Du bist okay. In Amerika, zack, 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 du musst immer entweder am neuesten Stand sein oder so weit tief graben, dass es schon so unbekannt ist, dass es so wow ist. Aber es ist
also viel mehr Arbeit.
Viel mehr Arbeit, natürlich, weil die Menschen sind viel offener für die Musik. Als hier hörst du meistens im Radio zu. Dort hast du alle Plattformen, wo wirklich jeder eintunet. Und du musst da den richtigen Misch spielen. Und das ist halt das Schwere in Amerika.
Gibt es in europäisch Unterschiede?
Ja, das auch. Zum Beispiel in Frankreich, London, die sind auch wie die Amerikaner schon sehr weit voraus, wo du wirklich auch mit dem Alten, so obwohl auch mit dem Neuen, sehr fortgeschritten sein muss, weil sonst, wenn du nur eine Playlist dort für ein Jahr, wie du in Wien machen kannst, dann werden die sagen, hey, der DJ ist auf Autopilot, weißt du? Und diese Länder schon. Eigentlich muss ich sagen, fast alle Länder sind sehr fortgeschrittlich mit der Club-Atmosphäre und mit der Musik, außer halt Österreich. Ich glaube, Österreich ist ein spezielles Gebiet, weil es einfach so ein System ist. Die anderen Länder sind sehr frei mit Musik. Überhaupt mit Musik sind sie sehr, sehr frei. Überall, wo ich war. Oh, vielleicht rede ich so, weil hier lange meine Heimat war und ich hier mein meistes. Aber ich hör ja zu. Ich habe ja 3 Monate mal in Frankreich gelebt, in Paris. Und da war kontinuierlich immer eine andere Musik.
Wahnsinn und so weiter.
Ich sage immer, Österreich ist ein 9-5-System. Das heißt, alles muss, das ganze Leben muss monoton oder nicht monoton, aber es muss halt so sein, wie es sein muss. 5 Uhr auf, 9 Uhr zur Arbeit gehen, 5 Uhr nach Hause, dann fernschauen. Dann am Wochenende in den Club dasselbe hören und dann am Montag wieder dasselbe machen. Das heißt wirklich so, es ist ein Gewohnheitsland, es ist ein Systemland. Okay. Das heißt, wenn du mal was anderes erlebst, dann ist es schon komisch, dann passt es dir nicht. Okay. Deswegen ist es hier auch mit der Musik sehr schwer, sage ich aber.
Jetzt einmal zu deiner Journey als DJ.
Ja.
Du hast begonnen als DJ, als einfacher DJ und hast dich dann raufgearbeitet. Und irgendwann hast du dann selber ein Unternehmen gegründet, Prince Time.
Genau.
Könntest du darauf noch näher eingehen? Was war die Vision? Wie hast du das aufgebaut? Was waren die Strukturen dahinter?
Also Prince Time habe ich deshalb aufgebaut, weil an einem Punkt wurde ich nicht mehr respektiert als DJ. Und wenn ich sage respektiert, ist, die Clubbesitzer haben mir nicht mehr das gezahlt, was ich wert war in meinen Augen. Und somit habe ich gesagt, hey, ich mache mir meine eigene Party, weil da kann ich ja mein eigenes Geld verdienen. Habe mich mit ein paar Jungs zusammengetan, die in Wien auch sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein paar Namen nennen dürfte, Oleide, Joel, Chris Luke, Sam Ogunfori. Wir waren halt so diese neue Generation von Schwarzen, weil ich könnte jetzt sagen, unsere Eltern waren so die einer der Ersten, weißt du? Und wir sind ja so die nächste Generation. Und ich habe das mit denen gemacht und wir haben halt wirklich Prince Time damit aufgebaut. Wir haben uns als Komitee, als die jungen Schwarzen, haben wir uns da zusammengetan und haben meine Vision verfolgt, dass wir halt Party machen für Schwarze, für diese Black Music wirklich implementieren in diese Szene, weil ich habe ja gesagt, Österreich war sehr strukturiert, sogar mit der Musik. Und wir waren so die Ausreißer. Wir haben so das Hip-Hop richtig reingebracht, das Dancehall, das Afrobeats und all das haben wir reingebracht zum ersten Mal nach Österreich. Und das war natürlich eine riesengroße Welle. Und ja, so haben wir dann Prince Time aufgebaut mit dieser Struktur einfach, dass wir was Neues sind.
Ich habe vieles mitbekommen von Prince Time, viel Werbung und so weiter. Mhm. Und da gab es auch eine sehr interessante und Strategie, Menschen anzuziehen zu diesen Clubs. Mhm. Was war die Strategie?
Also die Strategie, es gab eine Ableitung von Prince Time, das war die Prince Time Girls. Und die Prince Time Girls war einer meiner Lieblingsprojekte, wenn ich so sagen darf, weil es so ausschlaggebend in Österreich war. Und deswegen habe ich am Anfang so dieses System
reingebracht, weil Österreich war das gar nicht gewohnt. Natürlich darf ein Mädchen nicht das und dies und das machen, aber Prince Time war so frei. Es war so wie eine Piratenbande, die einfach gegen die Normen sind. Und da habe ich halt Prince Time Girls, ist halt davon Prince Time Girls entstanden. Und das waren einfach Mädels, die einfach gelebt haben, als wäre ihr Leben nur eine Party. Und jeder wollte einfach dabei sein. Jeder denkt so, wow, man kann wirklich so leben, als wäre das eine Party, das Leben. Und somit wurde dann, ich glaube, die Werbung hat dann für sich alleine gesprochen, weil die jungen Mädchen, die diese Mädchen gesehen haben, die was jeden Tag Party machen und Geld natürlich damit verdienen, wollten dann alle Prince Time Girls werden. Und somit hat sich das eigentlich mit Mundpropaganda zuerst so richtig entfaltet. Und dann haben wir erst, wo das kreiert war, haben wir erst System reingebracht.
Man hat also beide Geschlechter angezogen. Einerseits Frauen, weil sie Teil von dieser Kultur werden wollten.
Genau.
Und andererseits Männer, weil viele Männer heterosexuell sind und auf diese Frauen standen.
Natürlich. Und weil diese Frauen, die was Prince Time Girls waren, waren ja im Spotlight. Das heißt, auf Facebook damals hat man Sponsoring gemacht. Anstatt, dass wie alle anderen es gemacht haben, den Club zu sponsern, habe ich die Mädels gesponsert. Das heißt, ich habe die Prince Time Girls jede Woche eine andere da hingestellt und habe gesagt, hey, heute sind wir mit Prince Time in der Box, kommt's vorbei und dies und das. Und sie war das Augenmerk für eine ganze Woche. Das heißt, alle Männer haben das gesehen, alle Frauen wollten, hey, ich will auch mal so präsentiert werden. Und die Nächste hat dann immer die Nächste überholt, hat das besser gemacht. Es war wirklich ein lustiges System. Du gibst mir gerade alte Erinnerungen. Aber ja, war auf jeden Fall, du hast recht, es hat auf beide Geschlechter, haben drauf angebissen.
Genau. Einige würden jetzt sagen, ja, dass die Prince Time Girls, die für dich gearbeitet haben, so wie Objekte eben behandelt werden. Mhm. Ja, dass sie nur da sind, um Männer anzuziehen, genau, und so weiter. Ja. Und nichts weiter.
Ja,
was sagst du dazu?
Ja, wie ich schon vorher gesagt habe, das Bild nach außen hat natürlich so ausgeschaut. Und wir haben auch selber gewusst, dass dieses Bild so ausschauen wird. Weil das ist die Werbung. Die Werbung ist Sex Sells. Und wir waren uns alle einig, dass wir das so machen, so provokativ, wie es in Österreich erlaubt ist. Weißt du? Wir sind nicht ganz verrückt gegangen wie Amerikaner, weil da gibt es noch ein paar höhere Stufen. Das kann ich dir versprechen. Aber wir sind schon verrückt gegangen, dass wir Welle gemacht haben. Und natürlich wurden die Mädchen dann beschimpft, wie ihr seid Prostituierte, ihr seid das, ihr seid dies, ihr seid das. Aber lustigerweise sind dann diese Menschen trotzdem gekommen. Lustigerweise haben wir trotzdem Cash gemacht. Lustigerweise wollten sie dann trotzdem diese Mädels haben. Und so habe ich auch dann mit den Mädels geredet. Ich so, sie beschimpfen euch, aber kommen trotzdem. Also wer hat gewonnen? Weißt du, das war immer so dieser Knackpunkt, wo sie gedacht haben, oh, der schimpft mich und der hat mich verletzt.
Wurden die Mädels wirklich direkt beschimpft?
Ja,
oft. Von vorn oder Männern?
Beides. Du musst verstehen, das ist so. Wenn du jemand, das ist so wie Mark Zuckerberg. Natürlich, der ist nur die ganze Zeit, wird gesponsert, wird geredet, wird das, wird dies. Natürlich bist du eifersüchtig, natürlich willst du sein Fall, sofort. Und das war halt bei den Mädels so. Die haben sie von links nach rechts beschimpft.
Das Leben eines DJs.
Ja.
Da gibt es ja dieses Vorteil, dass DJs eben viele Frauen haben.
Ja.
Und nicht treu sind und so weiter. Mhm. Du bist selber DJ, hast Einblick in diese Szene.
Genau.
Wie ist es tatsächlich? Oder wie ist
wie gesagt, es hängt
ehrliche Antwort,
weil du hast jetzt nicht mich persönlich gefragt, sondern du hast gefragt, wie ist es? Und das werde ich dir erklären. Es ist so, dass jeder DJ seine eigene Persönlichkeit natürlich hat. Aber wenn du mich darauf ansprechen willst, wie ich es gemacht habe, natürlich, ich habe die Frauen genossen bis zum Quadrat. Ich meine, du müsstest es mal ausprobieren. Wenn du vor 5000 Leuten dastehst und Musik spielst und alle schreien und tanzen, dann hast du dieses Gefühl wie ein Gott. Und das ist nicht gelogen. Ja. Wir wissen nicht, wie Gott aber dieses Gefühl ist da. Okay. Das heißt, natürlich siehst du alle Sorten von Frauen, spreche dich auf einmal an, weil du Attention hast. Du bist ja der Zentrum. Das heißt, wenn du alleine auf die Bühne stehst, alle Frauen schauen dich ja an. Das heißt, natürlich kommen sie nachher und wollen mit dir chillen, weil sie wissen, sie haben Vorteile. Und natürlich kostest du mal ein, zwei, drei, vier Mal. Aber du lernst doch schnell, was ein Fall ist. Du lernst doch schnell, wie du kaputt gehen kannst, du Frauen.
Inwiefern?
Indem du zu viele nimmst.
Was meinst du damit?
Ja, ich meine, man muss, es gibt mir alles ein Maß, oder? Und mein Maß...
Warte, was passiert, wenn man zu viele nimmt?
Natürlich hast du dann all diese Probleme. Aber das ist ja, das ist eh logisch. Wenn du von Frauen, überhaupt Frauen nimmst, die in der Nachtszene, die sind meistens, wenn ich dir so sagen darf, weil das hat mir auch ein bisschen Psychologie gegeben. Die sind meistens Single, deprimiert, depressiv. Deswegen entkommen sie vom Tag in die Nacht, weil das ist ja so, wo sie sich loslassen können. Mhm. Das heißt, du kriegst dort erst einmal so eine Gesellschaft von Frauen. Das heißt natürlich, sie kommen mit ihren ganzen Problemen natürlich zu dir. Und wenn du dann mehrere davon hast, dann hast du all diese Probleme. Und deine Frau, wenn du was mit ihr hast, wird sie, für sie ist das ja anders. Für sie, wenn du, sagen wir mal, weißt du, Bettgeschichten hast, dann hast du seelische Verbindung. Eine Frau macht immer eine seelische Verbindung und diese seelische Verbindung nimmt alle Probleme mit sich. Ja. Sie wird dich nicht in Ruhe lassen. Ja. Überhaupt, wenn sie weiß, wo du immer bist. Ja. Wo sie dich immer finden kann. Und ja, deswegen viele Probleme auch gehabt. Deswegen, glaube ich, hat mir Gott eine Frau dann geschenkt. Ja. Diese Frau.
Wow.
Diese Frau, wo ich wirklich gesättigt bin, wo ich wirklich gesagt habe, ich habe alles probiert und ich habe von wirklich vielen Frauen diese Frau gefunden. Ja, und ja, das ist das Thema zu den Frauen gewesen. Ja.
Also es besteht schon auch eine gewisse Wahrheit in dem Vorurteil.
Oh, absolut.
Aber natürlich ist es von Person zu Person anders.
Absolut, absolut. Du wirst beschenkt mit Alkohol, Frauen, Drogen, all das, was die Nacht zu bieten hat.
Was ist der negative Aspekt von einem Leben als DJ?
Wie ich gerade erwähnt habe, Alkohol, ja. Frauen, Drogen, die Zeiten. Das heißt, du siehst wirklich nur die Nacht. Du bist wie ein Vampir. Das heißt, Tag ist nicht vorhanden. Und ich rede jetzt, wenn du wirklich DJ als Profession nimmst. Das heißt, Tageslicht gibt es nicht.
Wow.
Es gibt wirklich nur die Nacht und...
Ist es hart.
Am Anfang, weißt du, nach 10 Jahren siehst du es erst. Am Anfang siehst du es nicht, weil da bist du wahrscheinlich 20 bis 25, 26 natürlich. Du hast keinen Plan vom Leben. Aber ab den 30er geht es dann los. Dann willst du wirklich den Ausgleich haben, wo du wirklich am Tag machen kannst und Nacht. Und dann wird es schwer. Weil dann musst du wirklich ein Tier sein und wirklich immer länger aufbleiben. So wirklich einen ganzen Tag durchmachen. Und da helfen manchmal Drogen.
Wow.
Deswegen viele DJs sind sehr drogenabhängig. Viele Shit. DJs sind Alkoholiker. Viele DJs haben Depressionen. Ich hab das Glück, dass ich eine Familie habe. Das heißt, ich bin gezwungen, in der Früh aufzustehen. Ich bin gezwungen, Aktivitäten untertags zu machen. Aber die meisten... Da ist Drogen ein großes Spiel.
Also sehr viele Fallen.
Sehr viele. Ein sehr guter DJ, bekannter DJ auch. Und ich habe ihn einmal 2016 nach Wien geholt, war Avicii. Er ist gestorben und ist einer der größten DJs gewesen. Das hat die DJ-Welt sehr getroffen.
Er ist gestorben wegen Drogen?
Wegen Drogen, wegen dem Nachtleben, wegen alles drum und dran. Es gibt ja eine Dokumentation über ihn auf Netflix. Das ist sehr interessant, solltest du dir mal anschauen. Ja. Aber er hat das Leben wirklich gezeigt, wenn du an der Spitze bist, dass der einzige Ausweg manchmal nur der Tod ist.
Wahnsinn.
Ja, und das kann ein DJ-Leben schon hinführen. Also es ist nicht so, wie jeder sich denkt, so ich komme da rein und genieße mein Leben, sondern es ist auch ein hartes Leben. Es ist auch ein hartes Leben. Deswegen will man auch dafür seinen Preis haben, weil es ist ein harter Job. Es ist ein harter Job wie jeder andere.
Nun zu deinem derzeitigen Projekt. Mhm. Du bist Geschäftsführer von Babu.
Ja.
Und hast vieles vor.
Viel,
den nächsten Jahr. Könntest du mir und den Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen davon erzählen?
In Babu habe ich jetzt die Geschäftsführung übernommen. Ist der einzige Club am Gürtel, der noch besteht. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß, vor 10 Jahren warst du sicher mal im Beaufort oder im Ride Club.
Gibt es nicht mehr?
Die gibt es alle nicht mehr. Das heißt, der einzige lebende.
Seit wann?
Bro, ich bin selber zurückgekommen und habe diese Nachricht mitbekommen. Also habe ich mir gedacht, okay, diese Straße darf nicht sterben. Das war Teil meiner Kindheit, das war Teil meiner Evolution als DJ auch. Und ich habe gesagt, das ist der letzte Club und ich will den unbedingt machen. Und somit habe ich dann die Chance bekommen. Und mache jetzt die Geschäftsführung dort, mache Freitag, Samstag. Freitag mache ich Caribbean Night, Samstag mache ich so eine Hip-Hop-Geschichte, was ich halt von Amerika alles mitgenommen habe, werde ich am Samstag präsentieren. Und Sonntag ist halt so Afrobeats. Und der Club ist für jeden. Mein Motto ist Party ohne Grenzen. Also, und ich sehe noch immer, dass es in Österreich zu viele Grenzen gibt. Überall. Ist dieser Rassismus noch mehr geworden, spüre ich. Noch mehr. Vielleicht, weil meine Welt ein bisschen offener ist, aber hier sehe ich, wo ich hier gekommen bin, habe ich wirklich den Rassismus erst richtig gespürt.
Kannst du ein bisschen drauf eingehen? Wie hast du den gespürt?
Gespürt in dem, es ist jetzt nicht so, dass ich Gewalt gesehen habe, aber in der Sprache, in Ausdruck, wie die Menschen aufeinander eingehen auf andere. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe einmal lauter mit meiner Frau gesprochen am Bahnhof, habe gesagt, ja, du musst den Zug holen auf Englisch. Und einer hat gesagt, erst, Kusch, Alter, wir sind in Österreich. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist für mich so ein absolut, weißt du, das ist schon für mich, wenn du dir die Frechheit nehmen kannst und dich bei einem anderen einmischt und sagst, Gusch, Alter, das ist für mich so die Höhe. Sofort, misch dich nicht in meine Angelegenheiten. So, und mit so einem Ausdruck. Oder nur so, jetzt in den Clubs sehe ich, wir wollen Schwarze nicht haben. Was? Ich bin schwarz. Du willst, dass ich als bei dir veranstalte, aber du willst keine Schwarzen haben? Was ist das für eine Logik?
Warte, das sagen sie manchmal.
Bro, ich bin ehrlich zu dir. Sie sagen mir ins Gesicht, ich will keine Schwarzen in meinem Club. Ich habe nichts gegen Schwarze, aber ich will keine Schwarzen.
Was?
Ich sag dir ja, deswegen habe ich einen anderen.
Was ist ihre Begründung dafür?
Die rauchen und das war's. Die rauchen. Und dann denke ich mir, was redet sie? Es ist ja Rauchergesetz. Was soll die rauchen? Ja, weißt du, die schauen auch nicht so gepflegt aus.
Das
und
sagen sie, bist du deppert.
Ja, die Nachtszene ist wie im Fußball. Ist genauso rassistisch. Ist sehr rassistisch.
Fußball ist sehr rassistisch.
Ja, und die Nachtszene genauso. Genau so. Es ist da geht's halt, wenn du ein bisschen Status hast als Schwarzer, dann lästern sie über die anderen Schwarzen mit dir und wollen, dass du mit ihnen lachst. So habe ich das Gefühl, weil sie sagen so, ja, du bist eh anders. Nein, ich bin auch schwarz. Weißt du?
Das heißt auch, dass sie dich also hinter deinem Rücken reißen.
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich sagen sie, der Neger, Alter, der glaubt auch, er ist irgendeiner, kommt aus Amerika. Sicher, aber auf sowas höre ich nicht. Damit ich das kurz abschließe, für mich Freitag, Samstag, Sonntag ist Party ohne Grenzen und da kann mir keiner sagen, der kommt nicht rein, der kommt nicht rein, der kommt nicht rein. Nein, da gibt's sowas nicht. Da kommen gerade die nicht rein, die was so denken. Die kennen keine Grenzen, die sollen bitte wegbleiben.
Party ohne Grenzen als Reaktion für den Rassismus in Österreich.
Genau.
Ich kann mich auch sehr gut erinnern an meine Zeit als Jugendlicher, besonders 19, 20, 21, 22. Und ich habe versucht reinzukommen in verschiedenen Clubs und mich haben sie oft nicht reingelassen. Mhm. Ich weiß nicht, du hast diese Erfahrung wahrscheinlich nicht gemacht, weil du DJ warst.
Na genug.
Ja?
Wegen dem habe ich und du leider auch erst so richtig dann das DJ ernst genommen. So richtig, wir sind über Volksgarten, über den Zaun gesprungen damals, sind leider erwischt worden und wir wurden, wirklich schlimm attackiert, verbal natürlich. Und das hat uns geprägt, in diesem Wien Großartiges zu leisten, niemals aufzugeben. Und ja, das war auch so ein Meilenstein, der uns geprägt hat. Also ich habe es genug erlebt. Clubkultur, Nachtschicht damals. Also Nachtschicht überall. Nachtschicht, viel, viel. Und auch mit Frauen, die was dich einfach glauben, sie können, du bist der Besitz von denen. So, das ist ja die Höhe. So.
Inwiefern?
Besitz in dem, wenn sie dir ein Getränk kaufen, dann musst du gleich mit ihnen schlafen und
wie ein Objekt behandelt.
Wie ein Objekt.
So ein,
genau.
So animalistisch. Ah,
genau, so animalistisch. Du bist ein Tier, du bist eher schwarzer, ja. Kummi-Hüfter, weißt du. So, ja. Ich wette, du hast es sicher. Vielleicht ist es dir nicht bewusst gewesen, aber es ist sicher oft so passiert, weil Österreich ist noch ein bisschen in der Steinzeit, was mit Schwarze, ja. Weißt du?
Jetzt zurück zu deinem Event. Wann startet das?
Am kommenden Freitag, am 6. Dezember ist der Grand Opening, 7. Dezember ist der Samstag und dann halt 8. Also volles Programm von 6., 7., 8. Das heißt volle Party. Am Freitag ist Caribbean Nightmare mit Reggaeton, Latino, Dancehall. Samstag, wie gesagt, amerikanischer Hip-Hop. Und Sonntag purer Afrobeat.
Wird es auch eine Möglichkeit geben, für Künstler dort aufzutreten?
Oh ja, da kommst du gleich auf den nächsten Punkt, weil das wird etwas ganz anderes werden. Das wird an einem anderen Tag passieren, wo wir eine Plattform gründen, wo ich eigentlich in Amerika an etwas gefeilt habe, was ich jetzt nach Europa bringe. Deswegen bin ich auch ein Jahr hier. Das nennt sich Spin Stats. Dazu komme ich gleich. Zu deiner Frage, ja, auf jeden Fall. Und für Independent Artists, die wir weltweit dann bekannt machen durch meine Plattform.
Jetzt zu deinen Zukunftsplänen. Du hast es jetzt vor kurzem angeschnitten. Du hast eine Plattform, die schon in Amerika, die in Amerika umgesetzt worden ist, und das willst du jetzt auch in Europa umsetzen.
Genau.
Könntest du darauf eingehen?
Natürlich. Spin Stats ist eine Plattform, die die Verbindung herstellt zwischen Independent Artists und DJs. Das heißt, es gibt keinen Mittelmann mehr. Das heißt, die ganzen Firmen wie Sony, Universal, die ich jetzt da in den Raum so stelle, die gibt es nicht mehr. Das heißt, du hast den direkten Kontakt. Und in Amerika haben wir jetzt mittlerweile schon 5000 DJs, die dieses Projekt unterstützen. Und auf dieser Plattform ist schon Drake, Mary J. Blige, Jada Kiss und es werden immer mehr. Und was diese Plattform ist, es ist, dass der Künstler, sagen wir, ein Budget hat von 100, 500, 1000 Euro kann er auf diese Plattform hochladen mit seinem Song, und dieser Song wird dann genommen und alle DJs auf dieser Welt oder die in dieser Plattform sind, können jetzt den Wert von diesen, zum Beispiel, es gibt wenn ein DJ mein Lied spielt, für $10 bekommt er dann die $10. Das heißt, du gehst dann als DJ in den Club, spielst das Lied und bekommst dann $10. Das Material, was du gespielt hast, wird dann an ihm geschickt. Das heißt, er hat Beweise, er kann das auf Social Media posten und boom, weißt du, so connectest du die Welt. Das heißt, ich bringe es nur wieder zurück, wie es damals war, wo die Leute in den Plattenlabels gegangen sind oder Musikstores gegangen sind, die Platte gekauft haben, dann wollten sie unbedingt, dass der DJ es im Club spielt, sind dann zum Club gegangen und haben den DJ $200 gegeben, bitte spiel das für mich. Und der DJ hat es dann gespielt. Und so ist halt Musik. Der DJ ist der Transmittler. Das heißt, er vermittelt die Musik. Und das ganze System, das ganze Industry hat das weggenommen von uns. Weil nur wir können es richtig rauspushen und ein Vibe dazu geben. Aber die Musikindustrie hat das weggenommen. Jetzt, mein Partner, er ist auf so Rache aus für die Musikindustrie. Und er ist ein Genie. Er hat ein komplettes Banksystem da eingebaut, eine komplette Infrastruktur, wo jeder verdienen kann, ist auch wie eine Pyramidensystem, aber wirklich auf einer fairen Basis. Und ich habe das Projekt mit ihm halt diese 2 Jahre, wo ich in Amerika war, aufgebaut und habe ihm gesagt, hey, wir brauchen die ganze Welt. Amerika ist groß, Aber für dieses Projekt brauchen wir die ganze Welt. Und jetzt bin ich da als Spinstep Europe CEO und connecte mich mit natürlich all meinen DJ, all die 12 Jahre Erfahrung, die ich gemacht habe und jeden, den ich kenne, haue ich jetzt in diesen Topf. Dann haben wir Europa und Amerika und dann geht es erst richtig los.
Aber wie gewinnen die Künstler dadurch? Musik wird gespielt?
Und? Ihre Musik wird gespielt, zum Beispiel, wenn nehmen wir dich an. Du zahlst $500 ein. Ja? Diese $500 hast du mit deiner Single raus. Das heißt, jetzt stellst du ein, dass jeder DJ, der das Lied spielt, bekommt $10. Okay, jetzt spiele ich dein Lied von 11 bis 2 Uhr in den Club, eine Minute lang. Das Video wird sofort an dich geschickt und du hast jetzt einen Beweis und kannst es jetzt auf deine Social Media posten, dass in China die Leute zu deinem Lied abgegangen sind. Dass in Neuseeland die Leute zu deinem Lied, dass in Grönland, dass in Nigeria, dass in Südamerika, in Chile. Und überall hast du dann auf einmal einen Boom. Und das verwendest du ja. Weil was wollen die Künstler heutzutage? Sie brauchen Material. Sie brauchen Social Media Presence. Das heißt, mit diesen hast du gleich alle Fliegen in einem. Das heißt, du zahlst den DJ, damit er deine Musik spielt. Was würdest du sonst tun als Independent-Künstler, wenn du einen DJ erreichen willst oder wenn du willst, dass er deine Musik... Dann zahlst du ihm dann sagst du, Bro, kannst du das machen, ich gebe dir das und dies. Aber so ist das alles automatisiert. Das heißt, es ist ein ganzes System dahinter, der schickt dir gleich das Video, dass du in Amerika gehört wurdest. Und was willst du? Du willst ja in die Welt hinaus. Und das ist die einzige Möglichkeit, die ich bis dato jetzt gesehen habe, wie du wirklich, wirklich ohne diesen ganzen Instagram, Facebook, Spotify, wirklich von dir aus selber, wo der DJ und nur im Club kannst du diese Musik so richtig spüren. Nur im Club weißt du, ah, das ist Trend, weil die DJs spielen nur die Trends. Und jetzt haben wir wieder die Macht zu sagen, was wir spielen würden. Und wir werden bezahlt, damit wir diese Lieder wieder spielen. Weil wir werden nicht bezahlt, wenn wir Drake spielen. Drake wird bezahlt. Drake bekommt die Werbung. Aber jetzt hast du die Chance, mir $10 zu geben und ich spiele dich. Und du bekommst die Credit anstatt Drake. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Phänomen an dem Ganzen. Es wird auf jeden Fall so ein großes Projekt wie YouTube werden. So, es ist wirklich, es hat ein Banksystem, es hat alles. Du bekommst dann eine Debitkarte und wirklich, es wird so eine richtige geile Plattform, so wie YouTube, Facebook und sowas.
Ein DJ, der jetzt zuhört oder Independent, ja. Wo kann er sich melden?
Auf jeden Fall, er kann sich anmelden unter www.spinstats.net. Oder er kontaktiert mich über Instagram, DJ Princetime Halim, oder auf Facebook Halim Lionel, oder auf YouTube auch DJ Prince Halim. Das heißt, mich erreicht man auf den sozialen Medien, wenn man mehr Infos über das haben will. Kann ich dir gerne persönliche Informationen geben. Aber es ist ausführlich alles erklärt auf www.spinstats.net.
Was hast du in deiner Vergangenheit als DJ vielleicht, wo du jetzt sagen würdest, da habe ich einen Fehler gemacht, das hätte ich anders machen können?
Das ist eine sehr gute Frage. Was hätte ich anders machen können? Ich glaube, ich hätte mich mehr auf meine Craft, ich hätte mehr in meine Craft eingehen sollen, dass ich wirklich noch mehr... Weil ich bin mehr so ein Gefühls-DJ. Es gibt mehrere Arten von DJ. Es gibt den Scratch-DJ, den technischen DJ. Ich bin mehr der Party-Mensch. Das heißt, ich bestimme die Party. Ich wäre gerne mehr eingegangen in dem Technischen, in dem Produzieren, in Musik machen. Aber ich glaube, das kann man noch machen, weil ich habe die Grundvoraussetzung. Aber wenn du es beziehst aufs Leben, kann ich dir, da passt alles. Okay. Da ist alles super das. Ich habe dort Höhen und Tiefen erlebt, was du im Leben erleben musst. Oh, ja. Und ich kann nichts bereuen, weil ich bin noch immer DJ.
Noch eine letzte Frage von meiner Seite.
Ja.
Ein Mensch, der jetzt sagt, okay, ich bin interessiert, DJ zu werden.
Ja.
Was würdest du ihm empfehlen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall...
Ich würde ihm sagen, starte jetzt mit, er sollte sich einfach die Geschichte von den DJs anschauen und nicht einfach denken, okay, hurra, ich kenne gute Musik und meine Mutter hat mir gesagt, ich habe einen guten Geschmack oder meine Freunde, sondern wirklich mal die Geschichte zuerst herausfinden. Was macht einen DJ aus? Wieso gibt es DJs? Und nicht einfach, weil die gibt es jetzt auch schon wie Sand an Meer. Jeder denkt so, er kann mit YouTube auflegen. So, macht zwei Fenster auf und macht ein Lied leiser bei YouTube. Nein, das ist nicht DJ.
Gibt es das?
Ja, natürlich. Es gibt Handy-DJs, die was kommen und Stop und Play. Das ist kein DJ. Und solche wollen sich schon DJ nennen. Deswegen, wie alles andere, muss man diese Sache ernst nehmen, wirklich eingehen, wirklich die Geschichte hören. Vielleicht mit einem DJ wirklich unterwegs sein und schauen, wie ist das Leben, ob mir das Leben gefällt und nicht gleich einfach sich hineinzustürzen. So wie mal die Hausaufgaben zuerst machen. Das heißt, mit einem DJ verbinden ist immer das Beste, weil dann kannst du gleich sehen, wie er lebt, wie er macht, wie er umgeht.
Gibt es noch etwas, was du loswerden willst, was du sagen willst, was du den Menschen mitteilen willst?
Also, ich will jeden Menschen ermutigen, einfach das zu machen, was er wirklich machen will. Und dem bis zum Ende halt geht. Und da bin ich so ein Mensch. Ich erfülle wirklich meine Träume. Und es passiert auch. Und deswegen habe ich diesen Spruch, es passiert. Weil alles, was ich mir in den Kopf setze, passiert. Es wird schwer, aber man muss dem nachgehen. Weil nur wenn du es nachgehst, wird es leichter. Und ja, das ist meine Message, dass Träume wirklich geträumt werden können.
Es passiert. Ehrlich gesagt, als du, es gab so eine Zeit, wo du immer geschrieben hast, es passiert.
Ja.
Ich denke mir erst, was geht mit dem Jungen ab?
Ja.
Danke, dass du hier warst. Es war ein sehr interessantes Gespräch.
Ich danke dir noch mehr.
Ich bin mir sicher, dass sehr viele Menschen sehr vieles mitnehmen können, besonders Menschen, die jetzt da in diesem Bereich arbeiten wollen. Und wir werden noch in Kontakt bleiben, falls sich jemand melden will und jetzt da kann er auch über mich die Kontakte bekommen. Und das war's.
Ja.
Du hast Rilwan Mogadishu, das war The Black Experience. Bis nächste Woche. See you soon.
Es passiert.